La Haute-Savoie, connue pour l'alpinisme, les marmottes et la tartiflette, devient la piste de danse pour la plus grande fête de l'année des cyclistes. Nous sommes sur place, nous sommes hyper chauds et nous ne pouvons pas attendre à enfin voir nos vedettes sur place. Et en plus, tout ça commenté par le Wesenwagen.
So, merci, merci. Wie jede Woche oder zweimal die Woche bedanke ich mich wieder sehr herzlich für wieder mal eine Co-Produktion von Besenwagenhörern. Ein Dank geht raus an den guten Marius und seinen Freund Leo, den er französisch sprechenderweise Leo genötigt hat, das Intro für uns einzusprechen. Und Leo war gerade auf dem Weg oder ist gerade auf dem Weg in die Alpen zu den Alpenetappen der Tour. Also Dankeschön ihr beiden. Gerne wieder nächstes Jahr. Mein Name ist Bastian Marx.
Und meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf. Vielen Dank fürs Intro und viel Spaß bei der Tour in den Alpen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Jo Leute, letzte Woche hat sich Andi richtig gefreut, weil er seine Lieblingsfassbrause jetzt nochmal ein bisschen günstiger kriegt. Aber wir haben ja Flaschenpost als neuen Partner hier im Besenwagen. Und ich habe jetzt auch mal den Hack-Stunt gemacht. Wir haben natürlich, bevor wir in Urlaub gefahren sind, schön alles leer gemacht zu Hause. Also würden wir jetzt eigentlich zurückkommen, ist nichts da. Und ich müsste nochmal fett los. Aber ich habe jetzt einfach, kurz bevor wir nach Hause fahren, schön schon mal eine Bestellung aufgegeben, die dann kommt, wenn wir zu Hause sind. Und natürlich nicht nur Getränke, sondern auch schön meine Lieblingslaugenbrötchen. Und ich bin ja großer Milchprodukte-Fan. Also alles an Käse ist auch schon da, zum auf die Lauge draufschmieren.
Ja, und ich hoffe, du hast dich auch inspirieren lassen von deinem schönen Ausflug am Mont Ventoux, wo ja auch gegrillt wurde. Und man kann natürlich auch bei Flaschenpost alles Nötige zum Grillen bestellen, zum Beispiel den schönen berühmten Heller Gewürzketchup, ich liebe den, dann kannst du schön...
Gibt auch Radflaschen davon.
Schön Feinhuber Schweinerückensteak, aber auch vegane und vegetarische Produkte. Von daher, da ist für alle was dabei.
Ja. Ich habe natürlich direkt mal meinen Vorrat aufgestockt und bin jetzt wieder gut ausgerüstet, weil ich muss sagen, ich bin da klassisch unterwegs und bestelle hauptsächlich Getränke über Flaschenpost. Und wenn mal irgendwie was fehlt, dann lasse ich mir das dann gerne mitliefern. Aber ich habe halt auch keinen Bock, die Kästen hier durch die Gegend zu tragen. Das lasse ich mir dann bequem vor die Tür liefern. Und wenn ihr das auch mal machen wollt, mit dem Code BESENWAGEN10, gibt es 10 Euro Rabatt und die Liefergebühr wird euch erlassen auf eure erste Bestellung bei Flaschenpost. Also einfach mal auf flaschenpost.de gehen. Wenn ihr das große Glück habt, in Köln zu wohnen, dann würde ich euch mal empfehlen, die gute Fassbrause von früh auszuprobieren. Das ist nämlich mein Favorit.
Also wäre das jetzt gerade ein Grund, nach Köln zu ziehen?
Unbedingt, also für mich schon, aber ich bin ja schon zum Glück hier.
Dann herzlichen Glückwunsch an alle Kölner und der Rest, seid schlau, bestellt bei Flaschenpost. Ciao. Ja, wenn das auch so ein Spektakel wird wie gestern, ich bin ja jetzt völlig frische Eindrücke von was da so abgeht. Ich bin ja auch Tour de France Neuling, muss ich sagen.
Ja, erzähl mal, du warst jetzt, du warst auch am Vortag, du bist jetzt zweimal den Mont Ventoux raufgefahren oder nur anderthalb Mal?
Nee, ich bin zweieinhalb Mal den Mont Ventoux raufgefahren.
War ja klar.
Wir sind jetzt den vierten Tag da und die letzten drei Tage sind wir quasi hochgefahren. Als erstes, ich kann jetzt quasi so einen kleinen Guide geben, also eine Seite bin ich nur runtergefahren. Ich habe das schon vorher durchanalysiert und dachte mir, wir kommen hier erstmal an und fahren erstmal die gemütliche Seite hoch. Das ist die Seite von ganz von Osten, von Sceaux. Ich glaube, da fährt die Tour de France auch selten hoch. Das würde relativ wenig Sinn machen, oder?
Da sind sie aber schon mal hochgefahren, ja. Aber selten.
Das ist nämlich, die ist 25 Kilometer lang, also 5 Kilometer länger als die anderen zwei Seiten, aber die ersten 19 Kilometer davon sind echt super flach. Also so 4-5%, das rollt richtig gut. Also es macht Bock, so als Hobbyfahrer. Rollst so schön durch den Wald da, erstmal durch die Lavendelfelder, dann durch den Wald, paar Kurven. Es sind immer mal so Flachstücke auch drin, wo du auch mal so knapp 30 fahren kannst. Und dann kommst du am Chalet Renard raus. Und die restlichen sechs, die sind ja dann schon zunehmend eklig. Also am Chalet Renard ist dann erstmal noch so ein normaler Berg, 6-7% und hinten raus wird es dann immer steiler. Dann sind wir diese Seite runtergefahren, die ganz auf dem Westen ist, wo man in Malocène rauskommt. Ja, ich glaube, die ist zum Hochfahren auch relativ eklig. Da sind ziemlich lange steile Stücke drin mit kurzen treppenartigen Flachstücken. Und die Prime-Seite, wo die Tour dann auch gestern hochgefahren ist, die sind wir vorgestern hochgefahren. Die ist eigentlich super steady. Also 8-11% ganze Zeit. Dann so kurzes Flachstück Chalet Renard. Und dann wieder 9% am Schluss. Schon eklig, 20 Kilometer, muss man sagen. Wir müssen sich schon anstrengen, die Jungs. Und vom Zugucken kann ich sagen, war ich auch irgendwie so ein bisschen positiv überrascht, wenn die so an einem vorbeikommen. Jetzt nehmen wir mal die Vingegaard-Poggi-Gruppe aus. Es sieht irgendwie doch noch normal aus. Also es sah jetzt nicht aus, als würden Motorräder an einem vorbeifahren. Also es ist schon so, dass ich mir bei den meisten gedacht habe, ah, da könnte ich jetzt auch so 1-2 Kilometer mitfahren.
So. Meinst du?
Gut, in der dritten Tourwoche eigentlich nur ein Berg auf der Etappe.
Mhm.
Zeitlimit, kein Problem. Ich glaube, die sind jetzt auch nicht wirklich schnell darauf gefahren, die es nicht mussten.
Nee, glaube ich auch. Gut, die waren auch schon ziemlich gegrillt, war glaube ich super heiß an dem Tag, aber ich kann jetzt mal so ein bisschen kurz erstmal lustige Geschichte, ein paar Urlaubseindrücke hier. Wir sind jetzt in einer anderen Unterkunft, aber erstmal sind wir in so ein kleines Bed and Breakfast eingecheckt und am ersten Abend hatten wir uns schön geschlemmt. Also das ist hier auf jeden Fall so ein richtiger Urlaub. Ich glaube, wir fahren jeden Tag so 2-4 Stunden Rad, es wird aber für 6-7 Stunden gegessen.
Also kein Trainingslager wie sonst immer.
Ja, genau. Essen ist auch richtig gut hier, Essen wird richtig gegönnt und da hatten wir auch so einen Spritz auch jeder drin, so am ersten Abend, sind so ins Zimmer rein und machen es uns gemütlich. Und
so bevor du jetzt hier weiterredest, ne?
Ja.
Überleg, was du sagst.
Vor dem FSK-Bereich breche ich ab. So ein bisschen weirde Deko in dem ganzen Zimmer, ne? Halt so, keine Ahnung, wie das halt Leute einrichten irgendwo auf der Welt. Sind so zwei so Kästen an, also viele Bilder, so ein paar Figuren und zwei so goldene Kästen an der Wand. In dem einen stehen so zwei Figuren auch, irgendwelche Holzfiguren, und in dem anderen ist so in dem Kasten einfach an der Wand so ein Skorpion. Und ja, weird Deko. Und dann Wilma geht so irgendwann, ich war gar nicht im Zimmer, geht so genauer hin, guckt den so an, stupst den so an, fällt er runter und rennt weg.
What?
Wir waren uns einfach beide zu 100% sicher, dass es irgendeine weirde Deko ist. Ist es aber ein richtiger Skorpion?
Ernsthaft?
Ja. Ja, Wilma hat ihn im Glas gefangen. Also beziehungsweise ich...
Während du auf dem Bett standst und geschrien hast.
Ungefähr. Ich will mich da gar nicht rausziehen, so ungefähr. Nee, es ging so schnell, ich konnte auch gar nicht...
Spitzname die Cobra, aber Todesangst vorm Skorpion.
Ich konnte auch gar nicht richtig reagieren, aber ey, Gott hab ihn selig, leider. Er sollte unterm Glas gefangen werden, aber ist so schnell gerannt, dass leider dieses Glas die Hälfte erwischt hat von dem Skorpion. Also wir konnten ihn nachher noch genauer analysieren. Ich habe es auch rausgegoogelt, was es für einer ist. Und
aber da direkt eine Frage.
Ja.
Sind Skorpione immer gefährlich oder gibt es auch nicht gefährliche Arten?
Es gibt auch nicht gefährliche. Also der ist jetzt nach meiner Recherche nicht gefährlich gewesen. Es gibt sogar mehrere Arten so im Mittelmeerraum. Der verbreitetste ist wohl der Feldskorpion. Der ist aber so ein bisschen gelber. Den gibt es dann auch so in Afrika, Marokko und so weiter. Und das war so ein Alpen- oder italienischer Skorpion, heißt der. Der ist dunkler und ein bisschen dicker. Und da steht aber eigentlich bei beiden dieser Feldskorpion, da kann es blöd ausgehen. Wenn du da so ein bisschen irgendwelche Allergien oder was hast, der hat auch so ein Nervengift und so. Und bei dem, den wir hatten, steht drin, ist es einfach nur, der kann stechen, aber es ist wie ein Wespenstich.
Eine Skorpionallergie.
Also kann schon wehtun, aber eigentlich nicht wirklich. Ja, das war auf jeden Fall unser erstes Erlebnis hier in Südfrankreich. Hatte ich auch noch nie gesehen im Leben, in echt.
apropos weirde Hoteleinrichtung. Ich bin mal bei die Bayern-Rundfahrt gefahren und da hatten wir ein Hotel, was einfach so ganz klassisch aussah. Ne? Es hieß auch wahrscheinlich irgendwas mit Adler oder wie auch immer die ganzen Hotels so im Süden von Deutschland heißen. Post, Adler, Sternen, was es so gibt. Mhm. Und auch so der ganze, ne, Rezeption, Restaurantbereich, alles ganz normal. Aber die Zimmer waren so Themenräume. Und wir dachten, also erst mir gar nicht so richtig aufgefallen, bis ein Teamkollege reinkommt und meinte, habt ihr auch so ein komisches Sexfetischzimmer? Und das war wirklich so, jedes Zimmer hatte irgendwie ein anderes Thema. Und wenn man genauer hingeguckt hat, gab es überall so Sachen, wo man Personen anbinden konnte und so weiter. Also wirklich unerwartet, würde ich mal sagen.
Gut, haben sich halt auch gemeldet bei der Rekrutierung von Unterkünften für die Bayern-Rundfahrt.
Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Wie kommen die jetzt dazu? Und ja, nicht ganz so christlich wieder wie sonst in Bayern, würde ich mal sagen, war die Hoteleinrichtung.
Ja. Aber ist doch meistens so, ne? Stille Wasser sind tief. Vor allem in Bayern anscheinend.
Gasthof, stille Wasser. So können wir die Folge nennen. Gut, jetzt Erfahrung Tour de France. Wir wohnen jetzt zweite Unterkunft nicht weit von Bédouin, also der letzte Ort vom Tour de France Prime Anstieg, Mont Ventoux. Und die Ansage war im Internet, ab 13 Uhr ist gesperrt, also vorher kommst du mit dem Rad und allem noch hoch. Wir sind dann so um 11 losgetigert, zu viert mit dem Fahrrad und sind dann so durch Bédouin gefahren und es ist wirklich komplett crazy. Wir sind ja den Tag vorher schon hoch, da waren schon alles voll mit Campern an der Strecke und so weiter. Ne? Schon belgische Fahnen, alle möglichen Fanclubs und so weiter schon da gecampt und auch geil, dann wurdest du schon angefeuert, weil für Autos war schon gesperrt. Wurdest schon von irgendwelchen Kindern, die da mit ihren radsportbegeisterten Eltern Sommerurlaub machen, schon angefeuert, abgeklatscht an der Straße. So war es dann gestern noch mehr Leute. Es ist komplett wie ein Radmarathon. Also du bist komplett fast wie im Feld da hochgefahren. Die Straße komplett voll mit Leuten, die Fahrrad fahren. Mir wurde eine Bratwurst angereicht, die sogar noch relativ heiß war beim Hochfahren. Habe ich auch gegessen, war super. Und dann gab es erstmal so, bevor der Berg so richtig losging, es gibt ja so eine Kurve, wo der richtig losgeht, so eine Linkskurve, gab es Stau, hat die Polizei gesperrt. Wir hatten schon Schiss, wir kommen nicht mehr hoch, weil irgendwo zwischendrin muss ein Unfall gegeben haben, die mussten irgendein Fahrzeug irgendwie abschleppen, dann standen wir erstmal eine Dreiviertelstunde da. War schon wirklich so ein bisschen Love Parade Duisburg-Feeling. Also es war wirklich so, ey, der Stau muss 1 Kilometer lang gewesen sein, Radfahrer, dicht auf dicht.
Ja, naja. Jetzt so viele Leute, also die es vielleicht wissen, ist nicht so gut geendet, das Ding in Duisburg mit der Love Parade. Also.
Absolut nicht, ich war auch da übrigens. Ja. Fun Fact, die Story vielleicht mal anders. Ja gut, irgendwann ging es weiter, glücklicherweise. Wir waren quasi zweite Reihe von diesem Stau. Witzigerweise wären wir 30 Sekunden früher da gewesen, wären wir da noch durchgekommen, egal. Dann war auch wieder halbwegs frei, wir sind hochgefahren.
Hast du direkt attackiert eigentlich, damit du freie Fahrt hast?
Nee, aber schon.
Kam die Bratwurst jetzt davor oder danach?
Danach, die kam okay. So richtig im Anstieg. Und
also haben Leute auch Grills mitgehabt?
Ja, so echt am Berg, so im Wald unten noch. Wir sind nur bis, an dem Tag sind wir jetzt gestern am Renntag, sind wir nur bis zum Chalet Renard gekommen. Weil da war dann wirklich, konnte man auf der Straße nicht mehr fahren mit dem Fahrrad, war dann gesperrt. Man hätte das Fahrrad außen rum tragen oder schieben können, aber ich hatte keinen Bock, mein Rad durch die Felsstöße da zu tragen. Ja. Und so einen Kilometer weiter unten waren wir schon durch so einen deutsch-österreichischen Corner gefahren, wo so super viele österreichische und deutsche Fahnen waren. Und ich dachte so, ey, die Jungs hatten mich auch schon erkannt, so beim Durchfahren. Dachte ich mir, ey, komm, wir fahren da wieder runter zu denen. Und uns dann dahingestellt, also unglaublich, hätte ich mir niemals, ich dachte schon, da wird viel los sein. Ich dachte dann aber auch, dass oben nur in dieser Felswüste so quasi die ganze Straße außen voll ist, aber es war wirklich den ganzen Berg. Und so viele Leute auf dem Fahrrad habe ich echt im ganzen Leben noch nicht gesehen und hat sich dann in diesen ganzen Berg verteilt. Wir haben dann da die Räder im Wald geparkt, haben uns zu den Jungs und Mädels dargestellt. Nochmal Grüße an die Equipe Hondo aus Bregenzer Raum war das, glaube ich. Die waren richtig gut drauf, hatten einen riesen Box dabei und dann kam, als das erste, was passiert ist, als wir da die Fahrräder abgestellt haben, kam so ein Werbekarawanenfahrzeug schon mal und hat 100 von diesen Bergtrikot-T-Shirts verteilt, weiße T-Shirt mit roten Punkten. Mhm. Unfassbar, hat ja einfach jeder an. Also 50% der Leute, die am Streckenrand stehen, haben dieses T-Shirt an.
Gute Werbung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Würde mich mal interessieren, wie viele die so raushauen während 3 Wochen.
Es muss unglaublich sein. Also dieses Auto ist da stehen geblieben und es hat nur an der Stelle, wo wir standen, also über zwischen 50 und 100 T-Shirts rausgegeben schon.
Alle fair in Portugal produziert.
Natürlich. Genau.
Ja, dann stehst du da. Ich hatte einen Turnbeutel aufgesetzt, 2 Pullis, weil ich nicht wusste, wie hoch kommen wir. Die hätten wir gar nicht unbedingt gebraucht. Hatten auch Schlappen dabei, sau viel zu essen, hätten wir auch nicht alles gebraucht, völlig überversorgt, aber besser haben als brauchen. Und dann stehst du da eine Weile lang, natürlich kein Internet, hast keine Chance, irgendwie das Rennen schon mal zu verfolgen, weißt ungefähr, wann die Fahrer kommen, dann kommt ja irgendwann die Werbekarawane. Die ballern da durch, ne? Es steht ja schon viel Leute, so rechts und links. Die fahren da einfach mit 50 durch, 50, 60 oder so. Und es sind echt insgesamt, weiß ich nicht, ich würde sagen auch 50, 60 Autos und LKWs, die dann da kommen.
Ja. Da kurz, was ich da krass finde, ich hatte irgendwann mal, normalerweise kriegst du als Fahrer davon nichts mit. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, welche Etappe das war, mussten wir einmal durch die Werbekarawane, wo wir uns verfahren hatten, runterfahren. Also die waren ja oben gestaut und die fahren dann ja irgendwann nach dem Zieldurchlauf, fahren die ja wieder runter. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, was da oben los ist. Leute pennen da, die trinken, also die diese Werbekarawane fahren. Also ich weiß nicht, wie viel prozentual der Leute da runterfahren und leicht einen Tee haben und vor allen Dingen auch, wie lange die unterwegs sein müssen, da auch wieder runterzukommen. Alles, was hochfährt, muss ja auch wieder runter. Ja. Und das war brutal, das mal mitzuerleben. Das
Bergankünfte ist schon eine eigene Welt für sich. Ist ja beim Mont Ventoux eigentlich gar nicht so schlecht, weil du kommst oben hoch
über die
und kannst
Seite
drüber runter, fahren direkt. Genau, du kannst einfach, das wusste ich auch nicht, bevor ich da oben das erste Mal war, so, es ist kein Dead End und du musst dann runter und es verzweigt sich, sondern es geht wirklich oben drüber und drüben runter.
Das ist doch die Wout van Aert-Etappe,
genau,
die gewinnt ja Wout van Aert und da hinten runter, ja.
Richtig. Ja. Und ja, dann auch, ey, was da noch so unterwegs ist, so auch jede Art von Fahrradfahrer, die du dir vorstellen kannst. Da sind Leute auf dem Klapprad hochgefahren, da sind Leute mit dem Anhänger hochgefahren, Kinder, sau viele Kinder hier, also wirklich auch so Tadej-verkleidete Kinder mit Weltmeister-Trikot oder mit Remco national-belgische Trikot, mit Top-Rädern, manche aber auch einfach mit Mountainbikes, so diese Woom-Kinderräder. Wie viele habe ich davon gestern da hochfahren sehen? Crazy. Mit E-Bikes natürlich. Da siehst du auch mal das Radfahren. In Deutschland sind ja die meisten Radsportfans auch irgendwie selber Rennradfahrer dann. Aber so hier ist das eigentlich gar nicht so. Also es gibt super viele Radsportfans, die einfach, glaube ich, selber den Sport gar nicht machen, sondern einfach so
ja, Bock darauf haben schon, und da sind. Schon Event auch, ne? Bei den ganzen, also in Belgien hast du dieselbe Kultur, ne? So einfach auch viele junge Leute, die dann zum Radrennen hinfahren und sich da eine gute Zeit machen. Ne? Also ist ja auch mega geil. Also jetzt Pyrenäen, Alpen bis am Berg. Muss ja dann auch, wie gesagt, ne, schon einen Tag früher mindestens da sein, um einen guten Platz zu bekommen, wenn du einen Camper hast zum Beispiel. Und die müssen sich ja irgendwie die Zeit vertreiben, ne? Und dann kommen absolut die auf witzige Ideen. Ich habe so ein Foto gesehen, ich glaube bei den Grubers bei Instagram, wo so eine Gruppe komplett blau angemalt, also so richtig hart als Schlümpfe verkleidet waren. Also die haben wirklich so Bodypaint, komplett sich blau angemalt. Ich habe mich auch gefragt, wann haben die das gemacht? So wie waren die schon? Also sind die morgens losgefahren? Waren schon blau oder waren die einen Tag vorher da? Haben sich dann? Aber die wirklich, die haben jeden Quadratzentimeter der Haut war blau angemalt. Also das ist auch auf jeden Fall schon Commitment, ne?
Absolut.
Ja.
Und halt nur in so einer Unterhose und ansonsten keine Klamotten an. Also.
Ich habe auch sehr viel Sonnenbrand gesehen gestern. sehr dermatologisch sehr prekäre Einblicke bekommen. Ja, und dann irgendwann Werbekarawane ist durch und dann kommt tatsächlich auch relativ unvermittelt dann das Rennen. Kenne ich eigentlich von anderen Profirennen noch mehr, dass eigentlich noch mehr so Motorräder dann mal dazwischen sind?
Ja, früher dann noch war mal, mega viel Gap immer.
Ja.
Also ich kenne das eigentlich auch, dass da
es war schon, war schon Gap, aber nicht mega groß, aber vor allem fand ich, es waren eigentlich nur ein, zwei Motorräder vor Enric Mas, der als erster bei uns war. Also ich war so 8, 7,5 vor Ziel. Hm. Und ja gut, dann wusstest du, dass jetzt Rennen da ist, weil Enric Mas vorbeikam. Dann kam die Healy-Gruppe direkt. Dann kam schon, dann kam ja noch so Campenaerts, genau. Campenaerts war noch als nächstes und dann kam schon Jonas, Tisch und Tadej. Und dann wurde es ja so langsam entspannter. Also natürlich noch Lipowitz, Oscar Onley und so weiter, die waren noch so richtig mit Zug, aber so dahinter war es dann wirklich schon direkt entspannter, schon leicht gelöstere Gesichtseindrücke, obwohl da eigentlich noch so die besten Fahrer kamen. So dieses erste 20% des Feldes noch, aber die wussten, nach vorne geht nichts mehr, nach hinten wird auch nicht mehr viel passieren. Und dann war das halt relativ lustig, sobald irgendwie österreichische oder deutsche Fahrer kamen in unserem Bereich da. Es wurde extrem gehypt. So, Emu auch richtig gefreut sich. Den haben wir auf jeden Fall komplett abgefeiert. Hat es auch komplett mitgekriegt. Und dann hatte ich ja meine Niklas-Merkel-Mission, beziehungsweise hatte ich den halt vorher gefragt, was er gern angereicht haben würde. Und hatte dem eine Packung Gummibärchen mitgebracht. Das hat auch geklappt. Also war mein Tag dann auch erfolgreich abgehakt.
Und jetzt jedes Jahr?
Auf jeden Fall.
Ich seh dich auch schon im Camper.
Nee, da sehe ich mich tatsächlich nicht.
Nee, da seh ich Basti echt auch nicht. Also, Ich glaube, Basti findet so eine richtige Dusche und eine richtige Toilette, also
nee,
die irgendwo in einem Haus.
Ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, er muss ja auch noch mit dem Rad erstmal dahin fahren. Wenn du dann schon da stehst, bringt es ja nicht, ne?
Ja, gut, das ist ja wie ein Haus. Das steht ja auch irgendwo.
Ja, aber du fährst ja nicht dann mit dem Auto darauf und dann fährst du mit dem Rad wieder runter und dann wieder rauf. Macht ja gar keinen Sinn. Also dann macht ja schon eher Sinn irgendwo in der Nähe und dann mit dem Rad immer zur Strecke. Naja.
Der Basti macht aber Pure American, einfach so einen ganz großen Camper und dann quasi sein Auto hinten auf dem Hänger.
Mhm. Wo wir jetzt schon bei Thema Strecke, Fans und Fanclubs sind, ich musste ja jetzt während der Übertragung erfahren, dass der Schachclub, der Fanclub von Maximilian Schachmann, finde ich ja überragender Name, ne, für so einen Fanclub, dass der vorher Marcel Kittel Fanclub war. Die haben einfach den Fahrer getauscht.
Geil.
Und haben jetzt einen neuen Fanclub draus gemacht.
Also gut.
Das heißt, die waren am Anfang gar keine Maximilian Schachmann Fans. Gab's den da noch nicht? Oder
würde mich mal
interessieren.
Aber ist der Schachclub ist nicht, weil es gibt auch so einen SC Berlin Fanclub, wo man die ganzen Berliner hin und her reisen. Das ist der nicht, ne?
Wahrscheinlich nicht, nur den
Marcel
Schachclub.
Kittel ist nicht aus Berlin. Okay. Nee, aber aus Berlin gibt es auch mal so eine Gruppe, die umtriebig ist, die durch die Gegend reist.
Ja, gibt's ja so ein paar, ne? Aber da war ich ein bisschen schockiert. Wie kann man denn einfach so den Fahrer tauschen?
Aber ist es in Belgien nicht auch ganz oft so, dass die Fahrer dann so durchwechseln, wenn einer aufhört?
Weiß ich nicht. Ich glaube, die lösen sich dann auf und gründen neu.
Ja, aber ich finde es eigentlich gut, Wiederverwertung, umweltfreundlich.
Ich würde mich fragen, ob die vorher auch einen coolen Namen hatten. Oder ob die dann einfach hießen Marcel Kittel Fanclub.
Ja, das ist richtig. Also mir fallen da gerade ein paar ein, die sind aber nicht jugendfrei, deswegen lasse ich das hier. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz nice, so, dass die einfach weiter wandern. Ey, ist auch deutsch, auch aus Ostdeutschland, weißt du, ist so. Da sind schon ein paar Gemeinsamkeiten. Nicht der gleiche Fahrertyp.
Aber der gleiche Manager.
Gleiche Manager.
Ja. Meinst du, die haben den Schachclub dann erst gegründet, als Marcel Kittel aufgehört hat oder schon so, als er nicht mehr so gut war? Gesagt haben so, ah, komm mal, der gefällt uns besser, gehen wir mal zum Schachmann.
Der hat gerade Erfolg, lass uns da mal rübergehen.
Hat Schachmann ja, vielleicht jetzt meldet sich ja einer die Gefahr, seinen Fanclub nochmal zu verlieren?
Das frage ich mich, ne? Kann man die abwerben oder kann man sie als Fahrer so sympathisch machen, sodass sie sagen, ey, wir werden jetzt die Zimmermänner oder so, keine Ahnung.
Naja. Nee, eigentlich müssen sie ja auf den nächsten großen Star aufspringen. Das ist ja
die Lipo. Flipper. Die Flipper nennen die sich Flipper.
Dann. Ein Joker, ja. Ich hoffe mal, da wird sich jemand melden aus diesem Fanclub, gerne mit mehr Informationen, warum oder wie es dazu kam, dass ihr von Kittel zu
Ich bin Fan vom Fanclub von Schachmann. Also ich bin Fan vom Schachclub. Guter Name. Und die sind auch immer da, ne? Auf die ist Verlass. Die sind, ich habe schon öfter gesehen, auf jeden Fall.
Wenn wir ein Statement bekommen, wenn es einer hört von denen, dann gern einschicken. Gern Voicemail-Statement. Wie das alles gelaufen ist.
Vielleicht machen wir mal Sondersendungen über Fanclubs. Wer auch einen ganz starken Fanclub hat, ist Stefan Küng.
Ja, ja,
den kommt dann auch immer mit so einer Riesenfigur und so. Ja. Bei Paris-Roubaix sehe ich die jedes Jahr.
Der hat seinen eigenen Song, also von der das ist schon Endstufe.
Ja, Stefan Küng seit Ewigkeiten nicht bei der Tour de France, habe ich auch ganz emotionalen Post von ihm gelesen. Er war, glaube ich, nochmal verletzt kurz vorher oder so. Und jetzt hieß es ja nicht bei der Tour de France am Start.
Ja, vielleicht nächstes Jahr für seinen, man munkelt ja, wechselt ein neues Team dann am Start. Ja, aber Radrennen sind ja auch noch darauf gefahren zum Mauer 2.
Genau.
Da war was, ne? Dachte ich nämlich auch so, nach dem ganzen Erlebnis, so bis Werbekarawane und so, ich war schon völlig ich habe schon nur gegrinst die ganze Zeit, weil war so gute Stimmung, geile Musik die ganze Zeit, Werbekarawane, saulustig, Essen, Trinken, dies, das. Und dann kam Mass vorbei und ich dachte so, ach schön, Radrennen ist auch.
Ja, und da sind ein paar Jungs richtig Radrennen hochgefahren. Also ich würde gerne mal direkt einsteigen mit dem Fakt, dass wir quasi neue Bestzeiten hoch hatten, die Mont Ventoux. Und dann auch mit so einem random Fact, der tatsächlich stimmt, wo ich mir nur drüber Gedanken gemacht habe. Das härteste am Mont Ventoux ist wirklich dieser Teil mit den Bäumen. Also der erste Teil bis Chalet-Renard. Mhm. Und danach wird der tatsächlich auch einfacher, obwohl er nicht weniger steil wird.
Wobei?
Aber du hast meistens Gegenwind und in Gruppen, und bist ja meistens in Gruppen hoch unterwegs. Wenn du nicht gerade von vorne fährst, ist der Berg tatsächlich einfacher, weil in den Bäumen hast du in der Regel Windstille.
Ich kann euch auch sagen, wie der Wind war. Der war nämlich jetzt die ganzen Tage gleich. Also ich war auch erstaunt, wie konstant steil das für, weiß ich nicht, 12, 14 Kilometer da durch den Wald ist. Das ist, flacht nie ab. Du hast nie
das
eigentlich...
Das ist so eklig, Mann.
Ja,
das
du hast so nie eklig. Eigentlich mal so, es rollt gar nicht. Also du bist die ganze Zeit, ich war jetzt so, ich bin 37, 33, habe ich ja als kleinsten Gang dabei gehabt. Ich bin die ganze Zeit kleinsten oder zweiten gefahren, so da hoch. Und hatte eigentlich immer 200 Watt oder so anliegen, jetzt mit 65 Kilo zum Vergleich. Und oben raus, dann Chalet Renard, wird es wirklich kurz flacher. Da fährst du dann auch mal 20, 25. Und dann hinten raus, aber die letzten zwei, die sind nochmal richtig eklig. Also da wird es auf jeden Fall nochmal steiler. Und da war es aber so, das sind dann so Kurven am Berg, weil der Berg hat so Wellen quasi, wo du so reinfährst in den Berg und wieder raus. Und da war immer so beim Reinfahren, also so in die Linkskurve reinfahren, hast du Rückenwind gehabt und beim Rausfahren dann so aus der Linkskurve raus hast du Gegenwind gehabt. Und das war schon, da konntest du auf jeden Fall taktisch profitieren, wenn du hinten gefahren bist.
Ja,
da also bist auf jeden Fall gibt's gefahren, bei Wilma am Hinterrad, ne? Ja.
Exakt so war's, also.
Ja, genau, es gibt neue Bestzeit und zwar Tadej Pogacar casually einfach mal solide Minute 21 schneller gefahren als die vorige Bestzeit von Iban Mayo aus dem Jahre 2004. Also das
war kurz nachdem... Wie kann das denn sein? Da ist doch bestimmt...
Weiß ich auch nicht.
Bei der Zieldurchfahrt...
Aber, warte mal. Und noch was. Die Bestzeit danach ist Tyler Hamilton, der ist 56-26 gefahren, Tadej Pogacar 54-30 und Jonathan Wout, da ist es auch immer noch in den Top 10 mit seiner Zeit, mit 56-50. Der ist quasi nur eine Sekunde langsamer gewesen als Carlos Rodriguez, 26 Jahre danach. Also, wo wir immer mal diese Thematiken haben, Rekorde werden gebrochen. Also, dafür, dass die jetzt die ganze Zeit mit Aero-Fahrrädern berghoch fahren, mit Aero, also dass die irgendwie jetzt auch richtig essen und all solche Dinge, fahren die gar nicht so viel krass schneller.
Also, ja gut, die anderen waren ja auch voll bis in die Haarspitzen. Ne?
Ja,
also,
da genau.
Das hat dazu übrigens einen Instagram-Post gemacht.
Genau, darauf
war ein bisschen peinlich, dass er da noch in der Liste drin steht.
Ja, auf jeden Fall Tadej Pogacar casually hängt da Jonas Vingegaard nochmal um 2 Sekunden ab. Somit ist Vingegaard auf Platz 2 in dieser Liste mit 54, 32 Sekunden. Aber was ich interessant finde, ist ein Primoz Roglic, der ja aussah, als wenn er mit seinem kleinen Sohn mal eine Ausfahrt gemacht hat und noch kurz zum Ziel guckt, dass der Junge auch wirklich sturzfrei über die Ziellinie kommt. Ne? Nicht, dass dann die deutschen Kommentatoren im Nachhinein denen irgendwie noch böse sind. Der fährt eine 55, 38, drittschnellste Zeit jemals so hoch. Und der gute Florian Lipowitz eine 55,40. Somit auch 11 Sekunden schneller als über Majos Form als schnellste Zeit. Das ist echt krass. Also wie schnell die da, auch so Lipowitz noch, ne, und Roglic. Und noch selbst ein Oscar Onley auf Platz 6 in der All-Time oder Carlos Rodriguez auf Platz 8, Felix Gall Platz 11. Also finde ich schon,
ja. Man könnte meinen, im Radsport sei was passiert.
Ja.
Aber ich glaube, bei der ARD wird gerade die nächste Dokumentation geplant.
Ja.
Aber ganz nervös geworden.
Ich fand es interessant und dann auch, weil wir jetzt eh schon bei schnellen Zeiten sind, dass jetzt Pogacar auch nur noch mit dem Aero Colnago fährt. Es gab am Anfang viel Kritik zu dem Rad, irgendwie, dass es anscheinend nicht so gut ist. Keine Ahnung. Wir sind es alle noch nicht gefahren. Ich glaube, wir kennen auch niemanden so wirklich, bis auf vielleicht Teammitglieder, die das gefahren sind. Und ja, anscheinend kriegt man es jetzt so leicht, dass es sich lohnt für ihn, auch das Aero-Rad bei Bergetappen mehr zu fahren. Und somit sind Bergräder obsolet bei den Profis anscheinend mittlerweile. Und bei SRAM-Teams auch Umwerfer. Also ich glaube, Visma Lease a Bike, da kannst du am Ende des Jahres ganz viele Umwerfer kaufen. Die brauchen
neu,
die alle nicht mehr.
Slightly used, neu. Maximal.
Ja, weil der Vingegaard fährt jetzt auch nur noch mit großem Blatt überall hoch.
Ja. Also wenn du 23er Schnitt
das auch umzubauen.
Bergauf fährst, dann kriegst du das auf
jeden Fall. 23,67 Schnitt. Das schaffen das viele schnell nicht, die anfangen mit Radfahren in der Flache. Ne? Also die freuen sich, wenn sie 25er Schnitt schaffen. Dann fahren die halt berghoch.
Habe ich heute schon wieder so einen gesehen. Voll im Gravel-Outfit. So mit allem dran am Fahrrad. Sah aus wie so ein Renn-Gravel-Setup, ist aber nur knapp 25 gefahren.
Ja, aber so schön ist sich bewegen.
Aber Hauptsache Gravel-Bike dann über die Straße.
Ja. Andi jetzt wieder einen Punkt machen.
Ja, genau. Insgesamt können wir, glaube ich, sagen, so die Gesamtwertung konsolidiert sich gerade so ein bisschen. Es gab irgendwie so kleine Gerüchte morgens, Tadej wird es nicht so gut gehen. Gut, er hat jetzt Jonas nicht abgehängt um mehrere Minuten oder Sekunden nochmal, sondern die Attacke, die er selbst gesetzt hat, er hat ja zumindest eine gesetzt, nachdem Jonas mehrere Attacken gesetzt hatte, die konnte Jonas Vingegaard mitgehen, was ja erstmal gut ist, freue ich mich. Dann aber kurz vorm Ziel doch nochmal losgesprintet und nochmal 3 Sekunden Vorsprung gemacht. Und alle anderen Plätze, ja, scheinen jetzt erstmal so halbwegs sich da gefunden zu haben. Also Florian Lipowitz stabil auf dem 3. Platz, macht auch Zeit gut auf Oscar Onley auf dem 4. Platz. Da kommt Primoz Roglic jetzt noch ein bisschen näher. So, das ist, kann man nochmal schauen, ob es da nochmal spannend wird, um Platz 4. Kevin Vauclain, ja, der hat jetzt noch 1:30 Vorsprung auf Platz 6 vor Felix Gall. Drücken wir natürlich auch nochmal die Daumen, dass Felix Gall sich da noch einen Platz verbessern kann. Und ansonsten, ja, ich meine, das ist dann auch echt schon, also ab Platz 8 haben wir schon über eine Viertelstunde Rückstand.
Ja, was ich interessant fand bei den Attacken von Vingegaard, war also erstmal die erste, die er setzt, und das war ja noch quasi vor dem Chalet Renard, also in den Bäumen. Und da hat man, finde ich, es erstmal so bei Pogacar auch so, ja, da hat er auf jeden Fall ein Gesicht gezogen, also jetzt nicht so neutral, wie er sonst immer bei Kofeld, sondern sah es irgendwie schon aus, wenn er sich auch mal anstrengen müsste. Und wie du aber schon gut beschrieben hast, so berghoch, da war halt irgendwie auch so ein gewisser Gegenwind manchmal drauf. Das heißt, du konntest auch so richtig nicht einen Unterschied machen. Also der Berg war halt dann jetzt auch am Ende zu schnell. Und irgendwie, hatte ich auch so das Gefühl, Pogacar hat da auch nicht so richtig Bock. Weißt du? Also das, als wenn er so, der hat er seine eine Etappe halt gesetzt, so Vingegaard hat er gekontert. Ja, und dann zum Zielen halt nochmal irgendwie dann 2 oder 3 Sekunden rausgeholt. Aber ich glaube, der war halt auch voll happy mit dem, dass er da einfach mal im Hinterrad mit hochfährt. Und
ich fand, der sah nicht so halt sagen, gut aus.
Ja gut, man sagt jetzt schon nicht so gut, aber
ja, ich würde es halt auch nicht überbewerten. Ne?
Ja, also klar.
Man freut halt sich schon darüber, dass er jetzt nicht nochmal 2 Minuten rausfährt.
Ich glaube, weil sonst, wenn er gekonnt hätte, dann wäre er auch auf Etappensieg gefahren. Also ich dachte schon bei der ersten Attacke von Vingegaard, dass er da wirklich am Limit ist. So wie er da gefahren ist, sieht man ihn ja wirklich selten. So mit relativ weit geöffnetem Mund. War nicht so locker wie sonst. Ich glaube, der war da schon recht nah am Limit. Ist halt immer noch Pogacar, ne? Dass er am Ende, wo es ein bisschen flacher ist, dann nochmal so eine Gegenattacke setzt. War, glaube ich, eher so ein bisschen ein Zeichen setzen, als jetzt wirklich da versuchen, nochmal einen großen Unterschied zu machen. Es ist ja schon irgendwie klar, wie haben wir jetzt ja festgestellt, die Gesamtwertung ist so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen in Stein gemeißelt, aber schon sehr klar. Aber es kann ja trotzdem immer wieder was passieren. Ne? Also ich glaube, auch heute relativ langweilige Etappe, am Ende regnet es nochmal. Da kann immer was passieren. Es kann auch immer so ein Fahrer mal wirklich, ne, durch eine Krankheit bedingt oder einfach mal so einen schlechten Tag erwischen, einbrechen. Auch ein Pogacar, ne? Es passiert ihm wahrscheinlich nicht so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihm passiert, liegt nicht gerade hoch. Also ist schon erstaunlich, wie der eigentlich über die Jahre, jetzt mal so über die Saison hinweg, mehr über die Tour de France hinaus, einfach auch, ne, selten stürzt und immer abliefert. Aber ja, auch der ist ja vorher nicht 100% gesichert, ne? Und gerade, also morgen die Etappe, die jetzt am Donnerstag gelaufen ist, bevor diese Folge hier rauskommt, das ist schon nochmal richtig hammerhart. Und ich glaube, da wird Wismar auch nochmal all in gehen. Ich glaube nicht, dass die jetzt auf den zweiten Platz fahren, sondern eher riskieren, dass da nochmal einer richtig in die Luft geht. Und
das hat er aber auch gesagt, der Vingegaard.
Ja, also warum sollten die auch warten? Ne? Und wenn du siehst, also morgen 3-mal Bergwertung, Ohr-Kategorie, also fast über 5.500 Höhenmeter auf 180 Kilometer, da kann schon noch einiges passieren. Ne? Also das gilt jetzt eigentlich für jeden, der da vorne drin ist. Klar, die Wahrscheinlichkeit, ja, also dass morgen Pogacar einbricht, relativ unwahrscheinlich, aber morgen kann es auch sein, dass er früh isoliert ist, und warum sollte Wismar nicht einfach am ersten Berg schon alles raushauen, ne? Und dann mal gucken, so wie weit kommen die beiden.
Aber da muss man bis jetzt aber auch sagen, dass die Wismar-Helfer eigentlich immer nur geglänzt haben, wenn sie in so einer Satellitenposition waren, also vorne rausgeschickt wurden und dann halt dementsprechend was machen konnten. Ich fand sie jetzt bis jetzt am Berg nicht so stark, dass man UAE aus dem Schwung gefahren hat und der dann isoliert war. Also das sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht, um ehrlich zu sein. Außer die lassen sich auf das Spielchen ein und wollen jede Gruppe zurückholen, wo ein Wismar
ist. Ja gut, also UAE hat schon immer gut kontrolliert, aber wenn es richtig schnell wurde am Berg, waren die auch ziemlich schnell weg. Ne? Also
ja gut, Joao
ist halt nicht mehr da. Ne? Ist jetzt nicht mehr so überragend stark. Nils ist halt super stark, ist aber auch sehr begrenzt natürlich, ne, durch sein Gewicht dann, wenn es richtig bergauf geht.
Aber der liefert jetzt mal das Beispiel, wo Wismar in der Überzahl war, also aus dem Feld heraus, nicht Leute, die von vorne zukommen, so aus dem Feld heraus, wo die in Überzahl stärker waren als UAE, wenn es am Berg richtig schnell wurde.
Ja gut, am Anfang war schon Jürgensen auf jeden Fall noch derjenige, der
Also Yates und Karsten sind ja eigentlich immer noch da, und dann ist bei Pogacar meistens schon nur noch Yates dabei. Also das war jetzt schon so, dass Marc Soler schon fast noch der stärkere Helfer danach ist. Ja, Narváez fährt erstaunlich gut bergauf. Den sehe ich jetzt aber eigentlich morgen auch nicht so richtig bestehen, wenn Wismar da Gas gibt. Aber gut, werden wir ja dann sehen.
Ja, ich bin auch gespannt. Aber jetzt zu diesem Krankheitsding, keine Ahnung, es gab jetzt ein Video von, wie er nach dem Zehnlauf um Momotu seine Freundin oder Verlobte da geküsst hat auch und ein paar Mal geküsst. Ich glaube, das wird er nicht machen, wenn er wirklich krank wäre. Also erstmal, um sie nicht anzustecken. Und ich glaube, er wäre auch generell dann vorsichtiger im Umgang mit anderen Menschen, gerade mit so einem Nahen. Dessen glaube ich nicht, dass er, also dass er wirklich krank ist. Also ich kann mir vorstellen, dass er halt auch mal einen schlechten Tag hat.
Ja, also alles, was ich dahingehend gelesen habe, war ja eigentlich auch schon, dass er krank war und eigentlich schon wieder über dem Berg ist.
Mhm. Okay, ja gut, umso besser.
Ja.
Aber also ganz ehrlich, ne? Wir können natürlich träumen und hoffen, dass dann auch mal irgendwas passiert. Aber viel spannender ist da, was um Platz 3 rum passiert, finde ich.
Ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, ne? Weil das da vorne zählt ja gar nicht eigentlich.
Ja. Naja, so meine ich das in dem Fall nicht, aber weil ich finde jetzt, man hat ja so bis zu diesem Punkt, finde ich, war Roglic immer so ein Ticken hinter Lipowitz. Roglic macht mir aber gerade einen sehr soliden Eindruck, muss ich sagen, so von Tag zu Tag. Und wenn man jetzt mal Buddha bei die Fische macht, dann hätte er wahrscheinlich am Mormo 2 gut Zeit rausholen können, noch auch auf Onley, also das Loch verkleinern können. Aber der hat ja schon auch Ticken gewartet, immer auch gerade so Richtung zum Ende des Anstiegs. Und da bin ich gespannt, was man jetzt die nächsten Tage macht. Ob man versucht, den noch vorbeizuschieben an Onley. Aber der Onley ist jetzt ja auch nicht so viel schwächer als Lipowitz, muss man jetzt auch sagen. Die sind schon nicht auf dem gleichen Level. Ich würde sagen, Lipo ist immer noch ein Ticken stärker. Aber das wird schon noch, also wenn man da versucht, noch vorbeizukommen, dann kann das schon komplex werden. Um den Lipo, also weißt du, was ich meine? So, da kann das mal ganz schnell das Pendel umschwenken. Und ich weiß nicht, ob man das will. So, das frage ich mich gerade so ein bisschen. Also was man eigentlich beim Team will.
Also ich glaube, oberste Priorität ist, den Podiumsplatz zu halten.
Genau, aber ob die Nationalität Lipowitz, ne? Dabei egal ist. Weißt du, also da frage ich mich gerade, wie viel Wert die Nationalität da spielt.
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich meine, immerhin besitzt ja Red Bull knapp 50%, also ich glaube, das sind 49% des Teams. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die darauf Wert legen. Ich denke mal, die anderen 51% würden es schon sehr begrüßen, einen Deutschen auf dem Podium zu haben, wenn man jetzt mal
hat
so...
Hat nicht Red Bull 51% gekauft?
Ja. Ich bin irgendwie sind so
die Verhältnisse. Ist ja scheißegal. 50-50. Auch, also das ist,
Plus, Minus.
Ja, es wird ja vielleicht noch richtig.
Ja, und natürlich will man da sicher gehen, dass man diesen Podestplatz hält. Und wenn man merkt, irgendwie Lipowitz, dem geht jetzt in den letzten Tagen die Puste aus, ich glaube, dann wird man schon noch sagen...
Das sagen wir, das wollen wir damit ja nicht sagen, aber sagen nur, es könnte kompliziert werden. Ja.
Jetzt mal alle... Also wir haben ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, wie überzogen wir die Berichterstattung gerade bei ARD finden. Trotzdem muss man ja sagen, zu Recht entsteht jetzt schon wieder ein Hype um Florian Lipowitz und ein mögliches deutsches Tourpodium. Mhm. Ja, also davon sind wir vorher schon so ein bisschen nicht ausgegangen, aber wir haben schon drüber gesprochen und gesagt, ja, es ist absolut realistisch, dass er aufs Podium fährt nach der Saison. Und wenn man das irgendwie hinbekommt, dann wird man auf jeden Fall Lipowitz unterstützen, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber wenn es irgendwie einen Moment gibt, wo man sich entscheiden muss, dann glaube ich nicht, dass man den dritten Platz opfert. So, wenn es die Möglichkeit gibt, den dann eben mit Primus zu holen, dann denke ich mal, hat er auch weiterhin freie Fahrt.
Absolut.
Ja.
Und die haben ja am Mont Ventoux richtig krass gegen Onley attackiert, ne? Das war jetzt nicht immer im Bild zu sehen. Im Multiscreen konnte man es ein bisschen besser sehen. Und Lipowitz ist ja dann erst nochmal zu Roglic hinfahren. Ne? Kann sein, dass er ein bisschen am Limit dann war, aber sonst ja auch auf jeden Fall solide, ne? Ich meine,
aber darum geht es auch gar nicht, ne? Also ja. das ist krass, was der abliefert. Und aber ich glaube, es hoffentlich verstehen die Leute auch draußen nicht falsch. Darum geht es. Es geht aber nur um, was wenn es eine Situation gibt. Weil ich jetzt auch gerade gefragt habe, dieser jetzt ein Roglic nochmal irgendwie auf Platz 3, das verändert nichts. Also das ist kurz eine Schlagzeile. Lipowitz auf Platz 3 ist in einem großen Markt wie Deutschland, also wir müssen es, muss man auch aus einer anderen Perspektive sehen, nicht nur aus dem reinen Sport, sondern auch aus dem wirtschaftlichen, macht das ja für alle viel mehr Sinn, wenn der darauf fährt, also für die,
ASO, für alle. Ich schwöre, wir werden auch, wenn der Dritter wird, wir werden auch mehr Bora-Trikots so rumfahren sehen. Also hier sind schon echt paar, also so Bora-Full-Kit hier am Mont Ventoux, schon echt einige unterwegs, aber sowas wird passieren.
Meinst du?
Ja.
Also in letzter Zeit, den einzigen, den ich noch in einem Pro-Kit gesehen habe, zufällig getroffen, war unser Redakteur Fabian.
Ah ja.
Der stand nee, auf einmal hinter Maché-Kit an der Ampel neben mir.
Ja, Dirk Tenner fährt nicht mehr so viel, ne?
Ja, kommen wir gerne mal mit in die nächste Spezialfolge. Hatte ich mir eh schon als Themenpunkt da aufgeschrieben, wie sich so, was vielleicht daraus entstehen kann, ne? Wenn man vielleicht nochmal so ein Radsportboom, Radsport jetzt in dem Sinne, nicht Rennradfahren-Boom, den haben wir ja schon, ob das daraus nochmal entstehen kann, ne? Eine Sache noch zu dem Kampf um Platz 3, wäre nämlich auch einen geilen Fanclub. Ich weiß nicht, ob der offiziellen Fanclub ist, aber ich habe ein paar Plakate gesehen.
Das habe ich mir auch schon
aufgeschrieben. Oscar Only. Only Fans.
Das ist so gut, Mann.
Das ist gut.
Das ist wirklich, gefällt mir das auch, wirklich gut. Ja. Sehr gut. Da ist natürlich die Frage, ab wann sind, Fanclubs offiziell? Aber da können wir auch nochmal eine Sonderfolge besprechen. Vielleicht muss der Besenwagen Zertifikate rausgeben. Aber wenn ich ganz kurz, weil wir bei Fanclubs sind,
genau.
wenn es einen Ben Healy Fanclub geben würde, würde ich da mittlerweile auch mal beitreten, weil ich finde den Typen, ey, der, also ganz ehrlich, geil, was er da macht. Und das irgendwie schon eine Etappe gewonnen, fährt jetzt um Platz 9 oder 10 in der Gesamtwertung, war jetzt kurz davor nochmal eine Etappe zu gewinnen. Und der nimmt auf jeden Fall die Etappenvolley, kann man sagen.
Ist schon Platz 9 auf jeden Fall. Ben Healy wirklich krass und so auch nicht unter den Tisch kehren. Ben Healy jetzt natürlich Hype, schon eine Etappe gewonnen, gelb getragen, gestern Zweiter, aber Valentin Paré-Patre, also Lecco Mio, der hat sich aber die Etappe ganz genau rausgesucht und vorbereitet hier. Der ist, glaube ich, der leichteste Fahrer da vor Ort. Ich habe mich schon echt so die Woche oder die zwei Wochen davor so ein bisschen mit ihm beschäftigt. Sein Bruder fährt auch die Tour de France. Aurélien fährt bei Decathlon. Aber ganz andere Erscheinung, ist ein bisschen größer, bisschen schwerer. Aber gar nicht schwer. Aber Valentin Paré-Patre, irgendwie so knapp 1,80, er ist mit 52 Kilo gelistet bei PCS. Wo ich mir schon dachte, das kann nicht wahr sein. Aber ist wirklich krass so. Und ich hatte immer schon so die letzten Etappen, er war schon irgendwie ein paar Mal in der Gruppe oder so am Berg mit vorne dabei. Da dachte ich mir, Alter, da kann doch keine Power rauskommen. Aber es hat er dann gestern auf jeden Fall, hat er mich Lügen gestraft. Und da konnte man gerade so hinten raus am Ventoux, er hat ja auch zwischendrin immer mal attackiert, was Healy noch gekontert hat und die anderen sind dann wieder hingerollt. Aber ich finde, auf so einer Etappe gestern, und das muss man vielleicht auch mal so rauskristallisieren oder analysieren, wie die sich da attackieren am Schluss mit so 10 Sekunden Sprint-Allouts und so, das wird halt heutzutage auch trainiert, ne? Also
ja,
vielleicht
wobei,
Paul
also
kann
ich
da
war schon ein bisschen
oder du weißt das auch so, in so einem Profi-Trainingsplan stand sowas auf jeden Fall früher nicht und heutzutage steht sowas schon öfters mal drin und ist irgendwie dann halt auch, was heißt nachvollziehbar, aber ist schon krass anzuschauen.
Das gibt's aber auch schon, gibt's schon ein bisschen länger. Ich glaube, das erste Team, was das so wirklich strukturiert gemacht hat für die ganze Mannschaft, war Team Sky. Und das ist bestimmt auch schon mehr als 10 Jahre her, dass die so wirklich in den Berg eigentlich den Intervall schon reingefahren sind und dann erst individuell das Intervall draufgesetzt, noch ein Intervall draufgesetzt haben. Der Dude hat mich aber vorher ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also was heißt nicht enttäuscht? So ist jetzt nicht so, dass ich den so aufmerksam verfolge. Was mir bei ihm aber allerdings aufgefallen ist, dass er eigentlich scheinbar nur einmal richtig schnell den Berg rauffahren kann, weil so wenn die Etappen schwerer sind, aus welchen Gründen auch immer, ich meine, er musste natürlich auch für Remco jetzt fahren, bis dieser ausgestiegen ist, aber jetzt auch bei anderen Rennen, ne? So, den einzigen Sieg, den er dieses Jahr holt, war ja auch bei der Tour Oman, wo eine ähnliche Etappe war. Vorher alles flach, am Ende geht es einen Berg rauf, so ziemlich schwer auch. Der Green Mountain, da gewinnt er ja auch. Gestern war es ja ähnlich, also auch einen ganzen Tag flach. Und dann am Ende einmal schnell bergauf. Irgendwie davor, als er in der Gruppe war, für so einen richtig reinen Bergfahrer sah er da schon gar nicht mehr so gut aus zwischenzeitlich.
Ich glaube, dass der viel zu leicht ist für den modernen Radsport. Also
den Eindruck hatte ich ja auch auf jeden Fall.
Also diese Durability, die du einfach auch benötigst. Und das, ich glaube, dafür brauchst du auch eine gewisse Substanz. Und 52 Kilo, also der sieht auch nicht schwerer aus, ne? Das ist ja krass, der ist ja nur, also der ist ja wirklich, du siehst ja, wie es oben von den Schultern runtergeht, dann wird es ja wirklich am Brustkorb komplett schmal, dann wird es bei der Hüfte wieder breiter, das ist ja brutal.
Also der XXS-Einteiler, der flattert an der Taille.
Ja, und von daher, also ich glaube, der ist halt für so ganz, ganz viele in den darauffolgenden Bergen, glaube ich, einfach nicht gemacht.
So, das, ja, kann gut sein, das, ja, kann gut sein.
Ja. Aber ja, reicht halt trotzdem.
Ja, also wie krass geil ist es halt auch für ihn und für die Franzosen, dann da auf Mont Ventoux zu gewinnen, französische Sieger, Remco ist raus, fürs Team ist es natürlich auch mega geil, Tim Mallier eigentlich auch richtig scheiße am Schuh, diese Tour de France. Also ich glaube, es waren jetzt vier.
Also ich wollte gerade eigentlich sagen, dass das Team ziemlich unterm Radar sehr erfolgreich ist.
Ja. Aber ganz kurz, bevor wir da mal zu denen kommen, wir kommen auch gleich zu Tim Mallier, was ich trotzdem irgendwie schön fand, visuell zumindest, war, dass sie sich gegenseitig attackiert haben. Ja. Weißt du, es war jetzt nicht so ein da hochgriden, so ein
Eric Mas
hochgriden den Berg, sondern halt so richtig, da war richtig schöne Dynamik drin. Du hast natürlich, klar, die waren jetzt dann irgendwie auch ein paar Minuten langsamer als hinten die schnellste Zeit. Das war aber scheißegal, weil es einfach trotzdem ein schöner Rennverlauf war. Dann kam jedenfalls Wilder noch dahin.
Ja, und das auch mal gefahren. Zwei, also gleich stark, so fast gleich stark sind und die Attacken vom anderen voll mitgehen und kontern können und so.
Das war schon gut.
Das war schon richtig geil.
Lass mal rübergehen zum Tim Mallier.
Ja, ich glaube vier so richtig hochklassige Sprints. Ich habe mir den im Wattbüro auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben. Viermal Tim Mallier gesetzt und ich glaube, teilgenommen hat er an einem von diesen vier Sprints. Den hat er auch gewonnen. Sonst echt erste Etappe Windkante verschlafen, nicht mit der Spitzengruppe angekommen, dann nächste Etappe hat er gewonnen, dann einmal auf den letzten 10 Platten gehabt, wieder rangefahren, dann aufgegangen im Sprint, nicht angekommen und heute im Sturz gefangen, nicht gestürzt, aber auch nicht mitgesprintet. Wenigstens hat er eine gewonnen. Also ich glaube, zwei. Da kann man ja dann doch... Hat er schon zwei gewonnen?
Ja.
Ich war mir auch zu der Meinung, dass er zwei gewonnen hat.
Bingo, okay.
Na, ist schon, aber stimmt schon. Also wenn dann du überlegst, okay, der hatte einfach, der hat eigentlich nur an zwei so richtig teilgenommen, ne? Gewinnt die und ich weiß jetzt nicht, wie er sich gerade fühlt, ob er sich denkt, geil, zwei Tour-Etappen gewonnen oder hätten auch vier sein können. Mhm. Ne? Also ich denke mal, das war auch heute so die letzte Chance. Ich glaube nicht, dass die Sprinter nach der Tour am Sonntag in Paris noch wirklich da im Finale mit dabei sind. Klar, es kommt immer darauf an, wie gefahren wird. Aber ich denke mal, die werden jetzt nach den nächsten Tagen so am Zahnfleisch sein, dass die da den Kurs da mit Montmartre, das wird den schon den Stecker ziehen, gehe ich jetzt mal davon aus, weil auch beide jetzt nicht an den kleineren Bergwertungen so gut aussahen. Ne? Also waren auch heute zwischenzeitlich mal abgehängt. Und wenn die da jetzt am Ende nochmal richtig Bock haben, also ich denke mal, da sind schon immer noch ein paar Fahrer, die sich schon Paris angekreuzt haben und dann nochmal ein richtiges Feuerwerk abbrennen werden.
Mathieu van der Poel nicht.
Mathieu van der Poel nicht, aber ich glaube, Wout van Aert, der könnte auch 4 oder 5 Wochen Tour de France fahren, so wie es aktuell aussieht. Ich glaube, es sind noch ein paar dabei, die jetzt je nachdem, wie die nächsten 2, 3 Etappen verlaufen, sich da auch schon noch was ausrechnen. Und wird bestimmt ein gutes Finale nochmal.
Ja, glaube ich auch.
Da habe ich eine Frage, und zwar eine Zuschauerfrage von mir. Denkt ihr, dass wir nach dieser Tour, also wir haben es im letzten Podcast schon gesagt, vielleicht ist der Radsport auch gerade in so einem Wandel und die Tour muss sich auch ein bisschen so sortieren, aber dass die ASO doch mal drüber nachdenken wird, den Kurs nochmal wieder anders zu legen, weil wenn diese Entwicklung so in diese Richtung weitergeht, auch wie die Rennen verlaufen, also die einzelnen Etappen, dann hast du irgendwann ja fast gar keine Sprints mehr. Also selbst ja heute reicht einfach schon eine kleine Welle oder so ein bisschen Windkante, um einfach das grüne Trikot abzuhängen. Weißt du, da ist halt dem so schwer zu machen, dass er kaum noch zurückkommt. Und wenn der Sturz nicht gewesen wäre, der Sprint, die waren ja alle so schon wieder am Limit da rein. Ja? Also es ist ja nicht so, dass sie da auch mal irgendwann hinrollen. Und da habe ich mir echt gefragt, ob die dann vielleicht doch nochmal anfangen müssen, das zu überdenken oder dann in Zukunft, wir halt immer weniger Sprinter einfach auch bei so einer Grand Tour sehen werden.
Ja, weiß ich. Also so weit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Ich glaube, man muss schon sehr genau überlegen, was man als Sprintetappe plant oder was nicht, weil ich glaube, so ganz ohne Sprints würde man dem Rennen auch was wegnehmen, was man nicht wegnehmen will. Ja, hundertprozentig. Ne? So, und ja. Ich glaube, man muss sich dann eher vielleicht überlegen, wie schwer darf eine Sprinter-Etappe noch sein? Und grünes Trikot, klar, das wollte ich gerade auch sagen. Mhm. Im Endeffekt war das lange so das Sprinter-Trikot, ne? Aber am Ende ist es ja die Punktewertung. Wer holt über 3 Wochen die meisten Punkte? Und ich glaube, das wird sich einfach verändern, dass da noch mehr Allrounder oder sogar, ne, ich meine, es gibt immer noch die Chance, auch wenn heute Milan 50 Punkte geholt hat, dass Tadej Pogacar mit 2, 3 guten Platzierungen jetzt in den nächsten Tagen und am Schluss wahrscheinlich auch nochmal so viele Punkte holt, dass er am Ende die Gesamtwertung der Punkte gewinnt und die nach Zeit und vielleicht auch die Bergwertung. Also
man ist muss ja noch alles auch, drin. Man muss ja auch immer noch sagen, dass es 5, also die großen Sprinter 5 Etappen gewonnen haben. Philipsen 1, Milan 2, Mellier 2. Das sind ja 25% der Tour de France. Also eigentlich schon auch wieder genug Sprints, wenn man es so sieht.
Ja, ne? Ja klar. Ich glaube, so 7, 8 Sprintetappen, das fände ich auch ein bisschen viel. Aber man muss halt sagen, man hätte noch einen Sprint mehr erwartet und da war einfach gar keine Chance, dass die Sprinter da auf Sieg fahren können. Ne? Und wenn man sowas Etappe, als...
die Tim Wellens gewinnt, ne?
Sowas
ich, plant. Ich glaube, der Eindruck entsteht für mich auch, vielleicht auch deswegen, weil diese Sprints nicht wie früher so ein Hingerolle war, also wo du einfach, du fährst Richtung Ziel und dann gibt es einen Sprint Royal, sondern halt, dass viel mehr Kampf auf dem Weg dahin ist und das, das immer so kurz davor ist, dass es kein Sprint werden könnte, weißt du? So, ich glaube, das ist vielleicht der Riesenunterschied.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch gar nicht so unattraktiv ist. Ne? Ich meine, ich bin da ja aus meiner Sicht, natürlich will ich mindestens diese Anzahl der Sprints auch sehen. Ne? Also für mich sind Sprintetappen nicht langweilig, sondern zumindest mal das Finale ist für mich so mit das Spannendste, was ich mir da angucken kann. Also, und ich weiß aber nicht, ob das generell so für die Zuschauer gilt. Und am Ende ist die Tour de France ja ein Produkt, was verkauft wird. Ne? Und das spielt, glaube ich, schon bei der Streckenplanung einfach eine Riesenrolle. So, man möchte ein möglichst attraktives Radrennen haben. In der Vergangenheit wurden, glaube ich, diese ganz einfachen Sprintetappen ein bisschen kritisiert. Dann ist man immer schwerer gegangen. Aber man muss natürlich auch die Entwicklung des Radsports da berücksichtigen, ne? Wie du schon sagst. Also ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren schon noch einiges ändern. Man wird vielleicht sogar nach anderen Talenten suchen, als man es bisher gemacht hat. Ich finde, man sieht ja jetzt schon sehr wenig. So wirklich nach vorne geht das Rennen ja eigentlich nur ganz am Schluss, wenn die großen Fahrer losfahren. Und wenn sonst mal Gruppen gehen, die sind ja auch immer riesig. Also es sind ja auch nicht mehr diese 5, 6 Mann-Gruppen, die mal irgendwie durchkommen, weil sie sich hinten verrechnet haben, sondern es ist ja auch immer, ne, voll auf
einfach Stärke.
Auf Stärke. Und dann wird aus so einer großen Gruppe eigentlich wieder nach hinten aussortiert, ne? Mal abgesehen jetzt von
das
Valens.
Jetzt,
so, ne? Der hat vielleicht
genau, ein bisschen. Genau, und das sind auch so Leute wie jetzt so ein Abrahamsen, habe ich richtig ausgesprochen, hoffentlich. Der heute, klar, den holen den auch ein und war dann auch noch Zeit bis ins Ziel, aber hast du halt noch so einen Kandidaten in so einer Gruppe, dann kann halt auch sein, dass eine 3-Mann-4-Mann-Gruppe halt, aber die mussten sich hinten schon strecken, um die zurückzuholen. Ne? Also das war jetzt, klar, der Regen spielt da auch immer noch eine Rolle, die fahren dann langsamer durch die Kurven und so, aber da war es nicht so, als wenn das so am Taschenrechner geplant, ja, hier Kilometer 3 vor Ziel, holen wir den sicher ein, sondern es war schon so, wir müssen mal hier so ein paar Leute fahren lassen.
Der Typ hat einen krassen Motor auf jeden Fall, ne?
Ja, wie der da auch nochmal weggefahren ist, Mann. Der attackiert der aus der Gruppe heraus und hängt die da einfach, die sprintet dann am Hinterrad und das Loch wird immer größer. Das ist eine Maschine. Yeah, unglaublich.
In der dritten Woche, ne? Mit fast 80 Kilo. Woche, ja. Gestern auch in der Spitzengruppe drin, bis eigentlich in den Anstieg rein. Momotu. Also.
Der läuft.
Der läuft. Der läuft, der Motor, ja.
Lass uns nochmal hier durch die Themen weiter durchgehen, weil dann doch irgendwie einiges noch ist.
Naja, so. Eine Sache ist passiert, bevor wir dann mal auch zum Ausblick auf die Frauen-Tour de France kommen. Ich habe das in der Sonderfolge am Montag schon angesprochen. Es ist in den internationalen Medien trotzdem weiterhin nicht vorgekommen, oder? Also Merger, Intermarché mit Lotto. Das ist in den belgischen, niederländischen Medien auf jeden Fall am Wochenende groß berichtet worden, aber so auf Cycling News und so weiter. Ich habe keinen Artikel, keinen Post oder irgendwas gelesen.
Doch, da gab es eine Meldung zu, aber ist auch nicht viel bekannt. Ne, letztendlich wurde die Meldung, die es, ich glaube, Sportza hat es als erstes gebracht, wurde ja auch nur zitiert. Also dass es sehr wahrscheinlich Gespräche zwischen Intermarché und Lotto, dem Sponsor, gegeben hat.
Das ist noch kein definitives.
Ja, es sieht eher danach aus, als ob der Sponsor übernommen wird, als das Team. Natürlich werden in dem Zusammenhang wahrscheinlich mehrere Fahrer von Lotto zu Intermarché wechseln. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Team oder ein oder zusammengeschlossen wird. Okay. Wobei das jetzt auch nur die ersten Meldungen sind, wie es am Ende dann passieren wird, keine Ahnung. Also da ist jetzt, glaube ich, während der Tour auch nicht so viel passiert. Ne?
Ja.
So. Ich denke mal, das wird dann ziemlich zeitnah passieren, aber ja, letztendlich sagt man, ne, bei den Anforderungen, die der moderne Radsport stellt, bei den Budgets, die mittlerweile benötigt werden, ist die Überlegung einfach, wir machen ein großes Team, was da mithalten kann, als zwei kleine, die finanzielle Probleme haben. Ne?
Gut, da die definitive Meldung, ob ein Team seine Lizenz abgeben würde davon, hätte ja riesen Auswirkungen A auf den Fahrermarkt, B auf das Auf- und Abstiegsklassement der Pro- und World-Tour-Teams.
Ja, da wird sich dann wahrscheinlich ein Team freuen, das dann doch eine Lizenz bekommen würde. So wie man bisher gehört hat, müssten, glaube ich, 10 Fahrer sich ein neues Team suchen. Das ist so ein Gerücht, ja, dass irgendwie 40 Fahrer unter Vertrag sind, 30 dürfen es sein. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ist wirklich nur ein Gerücht, was man aufgeschnappt hat. Ja, von den 10 werden wahrscheinlich die meisten auch nochmal einen Platz finden. Zumal wahrscheinlich auch die Verträge irgendwie ausbezahlt werden müssten. Dann kann man natürlich immer mit ein bisschen Geld zu den Teams hingehen und verbessert so ein bisschen seine Chancen auf den Vertrag. Und dann ganz am Schluss wird sich vielleicht...
An dir erklär es mal ganz kurz. Das heißt quasi, dass, ich glaube, Leute fragen sich jetzt, was du damit meinst. Also das heißt quasi, dass Intermarché oder Lotto, wer auch immer von beiden, halt dann den Vertrag bei einem anderen Team zahlt. Also sagen wir mal, ein Fahrer von Lotto geht dann zu Red Bull Borans Crew, rein hypothetisch, und Lotto müsste dann quasi den Vertrag zahlen.
Eh schon geschlossen wurde.
Läuft. Und der Vertrag,
ja, erstmal einen gültigen Vertrag. Ne? Da gibt es nur wenige Ausnahmen, warum man so einen Vertrag quasi nicht ausbezahlen müsste. Das sind dann, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Sponsoren oder das Team einfach Konkurs anmelden muss.
Also die Betreibergesellschaft.
Ja, die Betreibergesellschaft, das wäre jetzt in dem Fall ja nicht so. Die UCI ist da auch sehr streng, was solche Merger oder Teamauflösungen angeht. Das heißt, der Fahrer würde auf jeden Fall den Vertrag ausgezahlt bekommen. Wie dann jetzt genau die Modalitäten wären, ob dann das Team, das sich auflöst, dem neuen Team des Fahrers Geld zahlt oder dem Fahrer direkt, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Wahrscheinlich wäre es so, dass der Fahrer das Geld bekommt und dann einen kleineren Vertrag bei dem neuen Team unterschreibt. So.
Ja, okay.
Aber das ist wahrscheinlich dann auch in Einzelfällen unterschiedlich. Also habe ich jetzt auch noch so nicht persönlich mitgemacht.
Ja. Was da noch interessant ist, also angenommen, es gibt dieses Merger, da gibt es ein Team, was wahrscheinlich mehr Budget hat als vorher. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Meldung, dass Decathlon komplett alles übernehmen will, also Arge d'Isère wird als Partner rausgehen in 26, dafür kommt ein Logistikunternehmen rein und man will 40 Millionen Jahresbudget haben, das sind so die Zahlen, die im Umlauf sind. Das heißt, da kommt so ein neues Team, was sich so als Superteam etablieren will, langfristig.
L'Oreal soll auch reinkommen.
Ja, also wir gehen jetzt halt schon halt echt in eine Richtung, wo wir immer mehr von solchen Teams halt haben werden. Ne? Also ich meine, dann sind es dann 4, 5, die so vielleicht auf so einem Niveau sind, also so von 30 bis 40 und dann wird es halt echt schwer für alle Teams da unten, die eben nur so 10 bis 15 Millionen rumhantieren, da noch langfristig auch richtig konkurrenzfähig zu sein, ne? Und die Talente auch an sich zu binden. Mit den ganzen Strukturen, die hinten dranhängen, ne? Mit Devo-Teams, die immer relevanter werden und so und so weiter.
Ja, wobei natürlich auch die großen Teams ein Problem haben werden, ihre Talente nicht halten zu können. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Teamgrößen beschränkt sind. Ja, und ja, klar, du brauchst ja eigentlich ja schon fast die 30 Fahrer, um so eine ganze World Tour-Saison zu bestehen oder durchzufahren. Es gibt ja, wie wir schon angesprochen haben, auch so dieses Limit an Renntagen. Also musst du dein Team eigentlich auch schon fast voll machen und du hast dann ja jedes Jahr aus deiner Devo-Mannschaft ja mehrere Fahrer, die aufsteigen müssen oder wollen, und du wirst sie nicht alle unterbringen können. Also da werden dann vielleicht auch die, sag ich mal, ein bisschen finanziell schwächer aufgestellten Teams von profitieren können. Und es gibt immer noch, ich meine, der Radsport gerade während der Tour de France sieht immer so komplett professionell und durchorganisiert aus. Es gibt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Performance zu verbessern bei manchen Mannschaften, die nicht viel Geld kosten. Also da, glaube ich, müsste man dann vielleicht einfach mal ein bisschen smarter denken, als jetzt unbedingt mehr Geld zu benötigen. Aber klar, langfristig muss man sich trotzdem überlegen, wie man den Sport gestalten will. Ob es weiterhin einfach alles so bleibt, wie es jetzt, jeder kann so viel Geld haben, wie er will, oder ob es mal vielleicht irgendwann so Budget Caps, ne, Salary Caps gibt, vielleicht auch so ein ja, Tauschsystem, ne, dass man sich die schlechteste Mannschaft sich von der besten Mannschaft ein paar Fahrer aussuchen darf oder so. Ne? Es gibt ja alle möglichen Modelle aus anderen Sportarten, die man sich da angucken könnte. Gibt auch eine immer wieder Diskussion zu dem Thema. Es gibt auch von der UCI eine Workgroup, die sich das ganz genau anschaut. Aus der letzten Auswertung von denen hatten wir ja auch mal hier schon über Budgets gesprochen. Ja, also würde vielleicht Sinn machen, aber wie gesagt, aktuell sehe ich im Profisport einfach noch so viele Bereiche, die nicht ausgereizt sind, bei den Teams auch noch völlig unterschiedlich, auf völlig unterschiedlichen Leveln stattfinden. Und wenn sich das schon alleine angleichen würde, denke ich mal, könnten da viele, viele Teams ein bisschen aufholen. Man weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, ob man es einfach nicht sieht oder ob es vielleicht dann auch wieder eine Budgetfrage ist, ne, die Leute dazu zu holen, die es verbessern könnten. Das weiß ich jetzt im Einzelfall nicht genau, aber selbst bei den Top-Teams ist immer wieder erstaunlich, wie dilettantisch da gearbeitet wird. Also wenn man sich dann die Formel 1 zum Beispiel anguckt, ich glaube, da passieren solche Sachen durchaus weniger als im Radsport noch. Ne? Also ich alleine, während jetzt der Tour-Übertragung habe ich mich schon bei dem einen oder anderen Fahrer gedacht, okay, da sind offensichtlich ein paar Stellschrauben, die ganz locker sitzen und wo keiner irgendwie drauf guckt, und ist für mich schon eins der besseren Teams. Ja, keine Ahnung, ob das dann so eine Betriebsblindheit ist, ob da die Kapazitäten fehlen oder ob es einfach eine mangelnde Kompetenz teilweise ist. Da würde ich jetzt nichts von ausschließen. Naja.
Ja. So, jetzt gut, lass mal langsam in den Frauenradsport wechseln. Und erstmal hier zur Erklärung. Es ist der Frauen-Giro auch während der Männer-Tour de France schon passiert. Und ich denke mir bei sowas immer, lass das doch lieber mit einer Teilnehmerin besprechen. Deswegen hatte ich Antonia Niedermayer schon auch letzte Woche eingeladen. Sie hat dann gesagt, letzte Woche kann diese Woche. Und jetzt kam aber heute eigentlich zu Aufnahmestart raus, dass sie in ihrem Campingurlaub nicht das nötige technische Equipment dabei hat. Wir haben das jetzt nochmal vertagt, wird bald nachgeholt. Gewinnerin des weißen Trikots, also der Nachwuchswertung vom Frauen Giro d'Italia, Antonia Niedermayer, war auch schon mal bei uns zu Gast. Ich bin aber sehr gespannt auf das, was da in den letzten 2 Jahren passiert ist. Sie war nämlich ziemlich genau vor 2 Jahren zu Gast. Und mit ihr zusammen hätte ich auch nochmal dann so einen kleinen Ausblick auf die Frauen-Tour de France gestartet, die am Samstag losgeht schon. Also am vorletzten Tag der Männer-Tour de France beginnt die Frauen-Tour de France. Und wir werden das auf jeden Fall nächste Woche dann in aller Ausgiebigkeit mit Fachgästepersonal besprechen und dann wahrscheinlich auch nochmal nachbesprechen. Und jetzt zweite Bekanntmachung. Wattbüro. Mit Ausstrahlung dieser Folge ist das Wattbüro zur Tour de France Femme Avec Swift geöffnet und unser Partner Whoop gönnt richtig. Also jeder, der sich dafür interessiert, sollte sich jetzt fürs Wattbüro anmelden. Da gibt es nämlich Preise von Whoop, 1, 2 und 3. Kann man sich vielleicht schon denken. Live, Peak und One-Mitgliedschaft. Ein Jahr lang. Also das sind die ersten drei Plätze, also die größte Mitgliedschaft, die mittlere und die kleine Mitgliedschaft. Und noch zusätzlich für alle, die am Wattbüro teilnehmen und sich, weil sie eh schon interessiert sind, mit Besenwagen für den kostenlosen Probemonat anmelden. join.wu.com/besenwagen, schon immer kostenloser Probemonat mit Besenwagen. Unter denen werden dann nochmal zwei Peak-Jahresmitgliedschaften verlost. Eine Frau, ein Mann. Das alles während der Tour de France Femme Avec Swift im Besenwagen.
Da melde ich mich jetzt auch an.
X-Whoop. Unser Freund von Whoop Deutschland meint schon so, ey, da machen die Fahrer schon jetzt auch mit. Aber ey, ja, Wattbüro, wir haben schon ein paar Zuschriften bekommen. Ich lese das ja immer auf Instagram. Die sich das gewünscht haben jetzt, also war ja eh geplant, dass wir das auch zur Frauentour de France machen, weil bei denen so auch im Männerfeld dann so die Expertise doch steigt, weil man sich noch mehr mit dem Rennen beschäftigt, wenn man auf irgendjemanden getippt hat und man analysiert die Etappe vorher, guckt, wie das aussieht, wer könnten die Favoritin sein, dies, das. Also macht mit, Leute.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Apropos Tour de France. Ich bin ja gerade in Frankreich und musste feststellen, als ich Übertragung schauen wollte, die deutschen Rechte sind ja begrenzt. Dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar. Das Problem hatte ich letztes Jahr schon, nur war es da während der Fußball-EM.
Oder du nimmst einfach NordVPN, funktioniert ja aus Italien wunderbar und wo man sonst noch unterwegs ist, wie zum Beispiel im Urlaub.
True. Mit NordVPN kannst du deinen virtuellen Standort blitzschnell ändern. Zack, bist du digital in Deutschland oder wo auch immer die Übertragung läuft.
Und er schützt nebenbei auch noch deine Daten, ob im Café, im Hotel oder über mobile Daten vom Streckenrand. Gerade bei offenen WLANs, aber auch generell ist Datenschutz ein viel zu wenig beachtetes Thema und super wichtig.
Genau. Und das Beste, mit unserem Link bekommt ihr einen fetten Rabatt auf NordVPN. Plus 4 Monate gratis obendrauf. Einfach auf nordvpn.com/besenwagen gehen oder den Link in den Shownotes klicken.
Damit seid ihr nicht nur bei der Tour vorne mit dabei, sondern auch online ganz sicher unterwegs. Und mit der App ist man mit allen Geräten genauso spielend leicht verbunden, wie Pogacar 3 Wertungstrikots gewinnt.
Ja gut. Ich glaube, Pogi muss sich da schon noch ein kleines bisschen mehr anstrengen. Aber für euch wird es deutlich leichter, versprochen. nordvpn.com/besenwagen. Viel mehr als auf den Link in den Shownotes klicken, müsst ihr wirklich nicht machen. So, das Erste, was mir jetzt auffällt dieses Jahr bei der Frauentour de France, wenn ich in die Startliste blicke, ist etwas sehr Positives, denn das Ding ist da für niemanden ein Selbstläufer. Und wir haben eigentlich wirklich viele Favoritinnen, die um die Gesamtwertung kämpfen können. Also das, was wir da jetzt bei den Männern gerade haben, da sind wir bei den Frauen zum Glück so ein bisschen weg, meiner Meinung nach. Also kann sich natürlich auch wieder irgendwie einseitig herauskristallisieren, aber ich habe jetzt mal hier im GC aufgeschrieben, Favoritinnen. Klar, Kasia Nevadoma, Titelverteidigerin, Demi Vollering, definitiv auch wahrscheinlich klarste Favoritin, wenn man es so nennen will, unter denen Kandidatinnen. Dann haben wir aber eine Marlen Reusser, die dieses Jahr unfassbar stark ist und wahrscheinlich den Frauen-Giro d'Italia gewonnen hätte, wäre sie nicht krank geworden. Wir haben eine Anna van der Breggen, die als Herausforderin bei SD-Works am Start ist. Und dann noch eine ziemlich starke Kim LeCord, die für Sudal das ganze Ding bestreitet und dieses Jahr auch echt eine Prime-Saison gefahren ist.
Marlen Reusser würde dann auch schon die dritte Also große Rundfahrt kann man es ja jetzt nicht sagen. Aber ist auch schon in die Vuelta der Frauen gefahren, in Giro Donne eben, wie du angesprochen hast. Und jetzt nochmal die Tour hinten drauf. Und ist ja auch schon echt eine lange Saison gefahren. Ne? Lang und erfolgreich, aber da kann man, also da bin ich echt gespannt, wie die sich jetzt nochmal zur, ja, zur Tour da aufstellt. Ne? Also schon eine krasse Saison hinter sich. Und na, wir,
ja, ich bin,
haben jetzt gerade mal Juli.
Ich bin auch gespannt und es gibt nur eine richtige Bergankunft, die ist aber auch relativ krass, nämlich Col de la Madeleine von der Südseite, also sehr lang. Und ansonsten eigentlich so Etappen, wo ich ihr fast zutraue, mit über den Berg zu kommen oder das ganze Ding dann in, nach dem Berg in der Abfahrt oder im Flachen wieder zuzufahren, wenn sie nochmal die Form findet, die sie da jetzt eigentlich das ganze Jahr schon an den Tag gelegt hat. Ich glaube, motiviert ist sie. Ich denke, dass sie auch von Movistar, wenn es jetzt, wenn sie es nicht anders kommuniziert, vorher auch klar als GC-Favoritin da begleitet und unterstützt wird. Und genauso sieht es ja in den zumindest drei anderen großen Teams da aus, bei Canyon SRAM, bei FDJ Suez und bei SD-Works mit den Favoritinnen. Kim LeCord würde ich jetzt mal so, ist vielleicht noch nicht ganz da, dass sie die anderen da angreifen kann. Aber Nevado, Vollering und Van der Breggen, die sind ja auf jeden Fall ganz klar.
Also LeCord sehe ich da jetzt auch nicht so als GC-Fahrerin, ehrlich gesagt.
Ja.
Da sehe ich eher ihre Teamkollegin, wie wird man die jetzt aussprechen? Sarah Gigantisch.
Gigante.
Gigante. Ja. Die sehe ich da eher so als Kapitänin der Mannschaft. Und ja, es ist auf jeden Fall von also wenn man sich jetzt mal die den Verlauf der Strecke anguckt, ist es jetzt erstmal nicht so attraktiv. Also man startet auch in der Bretagne richtig tief drin und fährt dann einfach einmal quer in die Alpen rüber. Weiß ich nicht. Ist jetzt, glaube ich, nicht so die von der Streckenführung erstmal eine schöne Route, aber wie du sagst, sind die Profile dafür ja, lassen eigentlich ziemlich viele Szenarien zu. Ne? Was ich ein bisschen weird finde, ist halt wirklich diese Etappe nach Chambéry, wo man noch über den Col du Granier fährt und dann aber das Ziel einfach 20 Kilometer weiter unten macht, also einfach nach der Abfahrt. Weiß ich jetzt nicht, was das soll. Ne? Ob man, also da hätte man vielleicht anders planen können. Und dann, ja klar, also das Finale, wie ähnlich wie letztes Jahr, ne, mit Alpe d'Huez.
Siebte von 9 Etappen.
Nee, stimmt gar nicht. Also die vorletzte Etappe hast du dann diese Bergankunft, die wahrscheinlich es entscheiden wird, aber du hast danach eigentlich auch nochmal eine recht schwere Etappe, ne, wo man den Col de Jouplan fährt und dann zieht sich das noch ewig bis ins Ziel. Da muss man dann mal schauen, wie man das Rennen da noch kontrollieren kann oder ob das auch nochmal komplett chaotische Schlussetappe wird.
Man muss sagen, die ersten zwei Etappen haben sie so ein bisschen auch an der Männer-Tour de France angelegt. Die sind auf jeden Fall definitiv so ein bisschen wellig und haben jeweils so ein ganz kleines Uphill-Finale. Also so leichter, aber auch ganz typischer Bretagne-Klassiker-Charakter. Mm. Und dann kommen eigentlich so in Anführungszeichen Sprint-Etappen, die schon relativ flach und jetzt zumindest vom Profil her ereignislos sind. Muss man dann auch mal sehen, ne? Wie es da jetzt auch mit mehreren großen Teams, mit Windkante und so weiter, ob da schon was passiert. Aber ja, ab der Hälfte geht es dann so langsam los mit Profil, mit Höhenmetern und die letzten 4 Etappen, 6, 7, 8 und 9 sind auf jeden Fall dann sehr profiliert. Also es ist ganz klar geteilt. Erst eine flache Hälfte, dann eine bergige Hälfte. Und ich bin super gespannt.
Was haltet ihr vom Timing? Also wir haben es ja jetzt das zweite Jahr in Folge. Ich glaube, letztes Jahr war ein paar Tage zwischen der Schlussetappe der Männer in Paris und der ersten Etappe der Frauen, kann das sein? Mhm. Und dieses Jahr überschneiden sich ja so die letzten Etappen und die ersten Etappen der beiden Touren. Und jetzt so nach 3 Wochen, also ich habe jetzt auch schon, muss ich sagen, nach so einer Grand Tour, die man so täglich verfolgt, ist dann auch irgendwann mal gut, auch wenn ich gerne Tour de France gucke. Ich würde es, glaube ich, andersrum besser finden. Ist natürlich, dann muss man schauen, wie man es überhaupt in den Kalender reinbekommt, ne? Weil wir haben ja schon noch den.
Du meinst erst die Frauen Tour de France und dann die Männer Tour de France?
Den Giro. Ja, oder vielleicht, dass sich die ersten Tage überschneiden und nicht die letzten. Ne? Also, oder vielleicht sogar die erste Woche noch. Also, wenn man die Stimme aus dem Frauenpeloton hört, sind die sich ja eigentlich relativ einig, dass sie am liebsten, wenn es zum Beispiel um die großen Eintagesrennen geht, einen Tag vorher fahren. Ne? Also, dass sie quasi auf den Samstag gehen und dann gibt es am Sonntag noch ein Rennen.
Aber da jetzt mal kurz eine andere Frage. Also, ich finde, dass das Giro und Tour, du merkst so bei der Tour auf jeden Fall, dass es halt, dass die komisch liegen. Also, es ist schwer, irgendwie, finde ich, ein Giro auf hohem Niveau und dann in die Tour. Also, der Zeitraum dazwischen ist schon sehr gering. Ne? Das sind zwei Wochen, sind das jetzt, glaube ich.
Also, ich glaube, beim Giro ist es ja zum Beispiel so, dass es zwei unterschiedliche Veranstalter sind bei Männern und Frauen, ne? Nicht wie bei der Tour. Genau. Und sonst wäre es ja einfach auch geil, wenn der Frauen-Giro einfach auch beim Männer-Giro wäre, vorher oder nachher. Aber ja, eben das, komplett das unterschiedliche Organisationen.
Genau, also noch früher als der Männer-Giro, da hast du auf jeden Fall in den Bergen richtig Probleme. Dann kannst du schon auch mal Schnee schippen eine Weile. Da bin ich auch gespannt, was es in Zukunft löst. Ich weiß auch nicht. Also ich finde es eigentlich gut, weil die Aufmerksamkeit ist jetzt gerade da und dass du dann in den Frauentour reingehst. Aber
ich finde es ehrlich gesagt auch gut.
Andi hat natürlich schon einen Punkt, diese Fatigue auch gerade. Ja. Also jetzt uns, wir konsumieren ja nur, aber es gibt ja Leute, die machen Berichterstattung. Ne? Also die kommentieren, die machen, also die ganzen News-Outlet, die sind ja dann jetzt einfach, wie lange die on the road sind. Und da ist ja auch eine gewisse Fatigue. Und ich glaube, gehört zu den letzten Jahren, dass es da auf jeden Fall einige gibt, die dann auch wirklich nach Hause fahren, weil das einfach dann zu viel wird. Also dann auch noch die Frauentour kam. Und es ist gar nicht so wahr, dass die dann gesagt haben, wir sind eh schon da, sondern da wirklich auch nicht neue Teams geschickt haben, sondern es quasi von zu Hause gemacht haben. Das ist natürlich dann schade, wenn das wirklich der Fall ist. Aber eine richtige Lösung dafür wüsste ich jetzt auch nicht.
Ich finde es eigentlich nice. So die zwei Tage Überschneidung, die kriegt man, glaube ich, gut hin. Und dann, ich bin da noch, also dieses Jahr finde ich, bin ich noch völlig dabei. Letztes Jahr hatte ich auch so ein bisschen Burnout, muss ich sagen, nach der Tour de France. Ich gehe mal kurz die deutschen Teilnehmerinnen durch, weil wieder einige am Start und das wird auf jeden Fall auch interessant. Oder deutschsprachig vielleicht sogar. Viele hat man hier im Podcast schon gehört, einige noch nicht. Viele kann ich auch erreichen. Also nächste Folge werde ich da auf jeden Fall ein paar Einblicke haben. Für Canyon SRAM ist Ricarda Bauernfeind am Start. Auch spannend, hat man lange nicht mehr im Podcast. Habe ich auch schon verpflichtet für nach der Tour de France. Bei Ceratizid Franziska Brause. Bei FDJ.
Das finde ich ganz kurz, finde ich schön, dass Franziska Brause ja eigentlich Bahnfahrerin jetzt nicht mit so, ich glaube, Fokus jetzt ein bisschen gezwitscht nach Olympia mehr auf die Straße. War ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, wie überrascht sie vielleicht selber über die Nominierung am Ende war, aber finde ich cool, dass sie es dann ins Team geschafft hat.
Bei CRTC ist dann noch eine Elena Hartmann dabei aus der Schweiz, hat man noch nicht im Podcast, wird mal verpflichtet demnächst. FDJ Suez, Lise Schäbi aus der Schweiz. Dann haben wir natürlich Marlen Reusser und Liane Lippert im Team Movistar. Und die Petra Stiassny aus der Schweiz beim Team Roland. So, jetzt haben wir hier bei Cofidis Clara Koppenburg und Hanna Ludwig. Freue ich mich auch sehr. Die werden wahrscheinlich beide im freie Fahrt für Gruppen bekommen. Und ich drücke den beiden sehr die Daumen. Und bei EF haben wir die Noemi Rück. Haben wir noch jemanden? Ich scroll nochmal runter. Nee, bei den kleineren Teams keine deutschsprachigen Teilnehmerinnen mehr am Start.
Doch, hast du schon
Ich habe noch ein paar Österreicherinnen vergessen. Valentina Kavala fährt natürlich für Arkea. Ja. Da müssen wir auch sehr drauf aufpassen. Bergankunft und harte Bergetappen. Kann vielleicht sogar, also ich würde sagen, wenn es bei ihr gut läuft, nichts dazwischen kommt, Richtung Gesamtwertung interessant werden. Vielleicht nicht ganz vorne, aber eine Top 10 sehe ich da auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und dann haben wir noch ein paar Schweinbergers dabei, oder? Ich muss jetzt mich hier nochmal durchsuchen durch die Liste.
Ja, ich glaube, sind beide am Start.
Ich denke doch auch, ne? Also für Fenix de Koenig, Christina Schweinberger auf jeden Fall gemeldet. Und bei Human Powered Health ist die Meldung leider noch nicht komplett. Also
du hast aber zu viele österreichische und deutsche Flaggen gesehen letzten Tagen.
Es ist ja, es ist definitiv leichter Overflow. Bei Picknick PostNL ist die Meldung noch gar nicht da und da kann es auch sein, dass Franzi Koch dabei ist oder ist sogar relativ wahrscheinlich.
Genau. Ja.
Ja, ich würde sagen, dann, schönen Ausblick. Dann haben wir jetzt noch 2-3 richtig interessante Tage Männer-Tour de France vor uns und können dann direkt in die Frauen-Tour de France starten. Was für ein Juli immer, ne?
Ja.
Schade, dass die Welt da nicht direkt dran kommt.
Aber lang ist auch nicht mehr.
Aber lang ist auch nicht mehr.
Unser Ben bereitet sich schon vor in der Höhe. Können wir nächste Woche auch mal wieder einspielen.
Der fällt nur zu Welter, damit er uns Sprachnachrichten schicken kann.
Ja, ey. Ich bin gespannt. Heute ist Delvio gefahren.
Ja, ich bin da ja auch nicht weit weg von Delvio. Ich überlege auch schon, ob ich quasi Basti Marx mache und da hinfahre, um da nochmal hochzufahren.
Mach doch.
Einfach
ja,
nur,
mach.
Um hochgefahren zu sein nochmal.
Spricht ja nichts dagegen, Paul.
Ja, schlechtes Wetter.
Naja, gut.
Das aber das sonst ist natürlich nichts. Das würde Basti Marx auch nicht machen.
Das würde Basti Marx auch nicht machen.
Schlechtes Wetter aber, auf jeden Fall.
No aber hier sind gerade relativ viele professionell aussehende Rennfahrer unterwegs. Der Niklas Behrens, der penetriert mich schon auf Instagram und will morgen mit mir 6 Stunden fahren. Ich muss mal gucken, wie ich mich da rausreden kann.
Er darf ja nicht mehr so schnell fahren. Also.
Ja, weil so flach habe ich gar keinen Bock, weil das ist jetzt dann mache ich Einzelzeitfahren neben dem.
Also. Deswegen, ja.
Alright, Leute. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao. Genau, bis dann. Ciao.